Motorsport ist nicht nur Technik und Stoppuhr. Es gibt auch so viel Interessantes, Spannendes und Witziges hinter den Kulissen. Und einer, der da lang genug reinschnuppern konnte, ist Jochen von Osterroth, der bekannte Motorjournalist. Also hört jetzt eine Episode aus Jochens Boxengeflüster.
Hallo, liebe Hörer von Radio Oldtimer. Mein Boxengeflüster schallt Ihnen ausnahmsweise mal aus den Bergen entgegen. Genauer gesagt aus dem Himalaya. Fragen Sie sich natürlich, was erzählt er uns da von den Bergen? Ja, ganz einfach. 1980 gab es eine Himalaya-Rallye. Diese verrückte Veranstaltung habe ich selbst erlebt. Und man ist ja auf vieles gefasst, aber nicht auf die Schlinge eines Seils, mit dem man aufgehängt werden soll, blicken zu müssen. Ja, zum Glück erlebt man eine derart verrückte Veranstaltung ja nur einmal und ist froh, diese überlebt zu haben. Mehr als ungewöhnlich präsentierte sich schon das Teilnehmerfeld. Bunt gemischt vom Werkseinsatz bis hin zu einem Morris Minor, einst im Besitz des Erzbischofs von Canterbury. Am Start aber auch ein zum Rallye-Fahrzeug umgebauter Krankenwagen, natürlich mit Infusionsgerät oder ein fünfsitziges Vehikel in der Klasse für Fahrer ohne Führerschein. Auch sowas kommt da. Zwei Mann teilten sich das Volant und das Trio auf der Rücksitzbank war ab und zu zum Schieben da. Skandalöse Begleitumstände, aufgebrachte Menschenmengen, die Teilnehmer unter Beschuss nahmen. Versuchte Lynchjustiz, ja sogar Banditenfallen. Bei der Himalaya-Rallye 1980, deren Bergprüfung weitgehend flach fielen und die von einem Militärkonvoi zurückgeleitet werden musste, herrschte sozusagen der Ausnahmezustand. Für den sich natürlich die Premierministerin Indira Gandhi persönlich bei allen Betroffenen entschuldigte. Sie sagte, also das nächste Mal werden sie mit Blumen empfangen, versprach sie. Doch dazu kam es nicht. Nämlich genau 4 Jahre später, als sie, Peter Ustinov, im Vorgarten ihres Bungalows ein BBC-Interview geben wollte, wurde sie erschossen von ihren eigenen Leibwächtern, Svan Singh und Beat Singh. Nun ja, jetzt kommen wir mal zur Rallye. Und zwar ein kleiner Vorgriff auf die Siegerehrung. Ein Jammer, dass ich immer so scheußliche Pokale bekomme, mokierte sich Oda Denker Andersen, zusammen mit Marianne Höpfner, Zweite der Himalaya-Rallye bei der Siegerehrung. Indiens Regierungschefin, die ihr eine Merkur-ähnliche Trophäe überreicht hat, amüsierte sich, verzog gar keine Miene, denn für diese Zeremonie hatte ich Bewegungsstarre angeordnet. Grund, ich sollte nämlich die Fotos machen, zwar als einziger, das Dumme nur, der Blitz funktionierte nicht. In meinem Basishotel nahe Nainital am Fuß des Himalaya war nämlich der Strom ausgefallen. Kein Saft für mein Ladegerät. Die dort stationierten Organisatoren für die Bergetappen mussten größtenteils sogar bei Kerzenlicht arbeiten. Notstromaggregat, Fehlanzeige. Funkgerät von Castrol mit Turbo getestet, zertifiziert, außer Betrieb. Die Herren hätten ohnehin nichts von der Rallye zu hören bekommen, denn deren Verlauf hatte man klamm und heimlich Funkstille verhängt. Gleich zweimal war nämlich diese Rallye gesteinigt und auch beschossen worden. Hauptsächlich von militanten Anhängern der sogenannten Yuval-Lok-Dal-Partei. Die ist ziemlich linksgerichtet und ihre durchaus nachvollziehenden Argumente leuchten eigentlich ein. Wir können es doch nicht zulassen, dass tausende Liter Benzin vergeudet werden. Solange viele indischen Familien nicht einmal genügend Sprit für ihre Essenskocher haben. Außerdem hat dieser Sport der Reichen unserem armen Land ja nichts zu suchen. Gegen friedliche Demonstrationen hätte ja keiner von uns Rallyefahrern so oder etwas einzuwenden gehabt. Doch, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, das geht so weit. So East African Safari Legende und Himalaya Rallysieger Mekha Shetha. Nun, gehen wir mal etwas näher auf die Begleitumstände ein. Mehta, ein in Kenia lebender Filius Vermögender aus Indien stammender Eltern, hatte die Wut des Mobs besonders zu spüren bekommen. Sein traditioneller Beifahrer Lofty Drews, erst prasselte ein Steinhagel auf uns herab. Dann kletterte jemand durch die zerschlagene Heckschleibe und versuchte, nach meinem Kopf zu treten. Zum Glück traf er nur die Kopfstütze. Odas Odyssee in einem Gruppe 2 Toyota, einem Werkswagen, hörte sich so an. Nach rechtlichen Sonderprüfungen, teilweise mit Flussdurchquerungen, kaum gesicherte Bahnübergänge, da sehnt man sich einfach nach einer Pause. Die verdiente Rast in Aurangabad, schon vor Augen, legten sich plötzlich Menschen vor uns auf die Straße. Marianne kann gerade noch bremsen. Doch da springen schon von allen Seiten Verrückte auf unsere Jessica, versuchen Scheibenwischer und Außenspiegel abzureißen und trampeln wie eine Horde Affen auf dem Dach herum. Ja, es dauerte eine Ewigkeit, bis ein Polizeikommando eingreift. Der damals amtierende deutsche Rallye-Meister Achim Warmbold mit Wolfgang Inhester in Toyotas Gruppe 4 Variante lag noch vor Metas Werks Opel Ascona 400 in Führung, als ein kleiner Stein durch die Vergaser angesaugt ein Ventil zerschlug. Auf drei Pötten schleppte sich die angeschlagene Jessica noch 1000 Kilometer weiter. In einer Nacht tauchte vor ihr ein bunt beleuchteter Lastwagen auf, um den eine Horde vermummter Gestalten tanzte. Als diese Truppe plötzlich Knüppel zückte und sich anschickte, uns zu entern, gab ich Gas. So, Achim, ich tippte auf die Banditen, aktivierte die ganze Scheinwerferbatterie und hielt voll auf die Kerle zu. Die sprangen erst im letzten Moment zur Seite. Ja, so Achim Warmbold, der Jahre zuvor mit dem heutigen FIA-Präsidenten Jean Todt als Co. geruhsamere Zeiten erlebt hatte. Später Neu-Delhi im Hotel feierten Achim Wolfgang Geburtstag. So auch ZDF-Kameramann Helmer Hosch, der einen Hubschrauberabsturz bei der East African Safari überlebt hatte und beide wieder vom Himmel gefallen wäre, ausgerechnet vor der Bucht von Bombay. Plötzlich war die Tankanzeige der alten Bell auf Null. Ja, zum Glück war da in der Nähe noch ein Felddepot, wo man dann eine Notlandung hinlegen konnte und nicht ins Wasser gefallen war. Inzwischen war ich mit Klaus Kottmann, das ist ein weiterer ZDFler aus der Crew von Didi Dammler gewesen, in die Berge unterwegs. Kein Steinschlag, keine pöbelnden Menschen, nur eine Kuh, die gerade von einem LKW überrollt worden war, versperrte die Straße. Das heilige Tier war noch nicht in Nirvana angekommen, als sich ein Geiergeschwader im Sturzflug näherte und nach einer halbstündigen Mahlzeit nur noch das Skelett übrig ließ. Strahlend wölbte sich der Himmel über den fast 8000 Meter hohen Nanda Devi Gebirgszug, nur 23 Kilometer Luftlinie von unserer Basis in Nainital entfernt. Zusammen mit unserem Guide, einem hochgebildeten Sikh, hatten wir per Pferd einen Punkt erklommen, der Himalaya-Panorama und Rallye-Piste in einem Kameraschwenk vereinen sollte. Der Bürgermeister, fähnchenschwingende Kinder und Werbeleute mit diversen Banderolen hatten sich am geplanten Zieleinpunkt einer Sonderprüfung hier im Gebirge versammelt. Die örtliche Kapelle intonierte schon einmal das, was zumindest so wie Musik klang. Es kam nur keine Rallye und das 3 Tage lang. Nun, Funkstille, dann auch noch Stromausfall. Bei unseren Funktionären um uns herum herrschte absolute Ratlosigkeit. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns also in einem von der indischen Regierung gestellten Dienstwagen wieder in Richtung Neu-Delhi gemacht. Was wir nicht wussten, die Rallye war schon längst in Neu-Delhi angekommen. Ein Haufen verbeulter Fahrzeuge mit kaputten Frontscheiben. Nur der Datsun 180 des Heilbronner Schuhhändlers Wolfgang Siller und seines Co-Piloten Hans Schuller, Dritte im Gesamtklassement, kam mit scheinbar intakter Windschutzscheibe an. Wolfgang stellte klar, das ist eigentlich unsere Heckscheibe. Die haben wir rausgeschnitten und vorn mit viel Tape einfach wieder eingeklebt. Nun, zurück zur nächtlichen Bergwelt, auf der wir uns in Richtung Neu-Delhi befanden. Nach 3 Stunden rempelte uns plötzlich ein Bus von hinten an und drängte unseren Dienstwagen in den Straßengraben. Eine völlig außer Rand und Band geratene Char 6 stürmte aus dem Bus und schrie, Rallye, Rallye! Wir wurden aus dem Auto gezerrt und sollten ganz entgegen deren religiösen Einstellung aufgehängt werden. Seile waren blitzartig vorhanden, geeignete Baumäste ohnehin. Mit Engelszungen redete unser Sikh auf seine Glaubensbrüder ein, macht ihn klar, wir hätten mit einer Rallye überhaupt nichts zu tun, sondern wären mit Landschaftsaufnahmen für das deutsche Fernsehen beschäftigt gewesen. Das konnte man ja auch beweisen. Nicht? Auf unserem Filmmaterial waren ja nur schneebedeckte Berge, aber kein Rallye-Auto zu sehen. Die Frage, warum auf unserem Fahrzeug Rallye stehe, ließen wir achselzuckend unbeantwortet. Wie sich später herausstellte, hatte Dieter Hart von Castrol Deutschland, Sponsor des Toyota-Teams, ohne unser Wissen auf die Kofferraumhaube den Schriftzug Castrol Rallye getestet geklebt. Auch wir feierten Neu-Delhi Geburtstag. in einem ordentlichen Zimmer mit richtigen Fensterscheiben, Toilette mit Klopapier und Bad mit Dusche. Nach diesen Zeugen der Zivilisation hatte man nämlich in unserem Nainital, in unserer Absteige, vergeblich suchen müssen. Die meisten Fensterscheiben bestanden nämlich aus Pappe und aufgeklebten Zeitungen. Teilweise aus der Zeit von Mahatma Gandhi. Toilettenpapier war selbst in der einzigen Drogerie des Bergkurortes ein Fremdwort. Zum Glück konnten wir uns mit Papiertaschentüchern notdürftig behelfen. Und dann war die erste Fensterscheibe dran. Sie werden es nicht glauben, eine englische Zeitung von 1934. Die Rallye in Accra, 24 Stunden lang gestoppt, war auf Anordnung der indischen Regierung in einem Konvoi zurückgeleitet worden. Strenger bewacht als jeder Geldtransport dieser Erde. Schnitt 22 Stundenkilometer. Fast alle Sektionen im Gebirge waren gestrichen worden. Auch die, auf der man 2000 Meter nach unten fallen kann und dann nie wieder ein Gebetbuch braucht, erzählte uns Albert Pfuhl, der sich mit dem in letzter Minute eingeflogenen Peter Lippmann einen Mercedes 450 SLC teilte. Eigentlich sollte ja hier Jogender Singh, genannt der Tiger von Kenia, dieses hochentwickelte Rallye-Fahrzeug pilotieren. Doch als Jogender in meinem Portemonnaie rumwühlte, ob ich auch noch über den Geld verfügte, hatte ich die Schnauze voll, so Albert Pfuhl. Der dicke Mercedes landete nach langer Reparaturpause auf dem 6. Platz, noch hinter dem österreichischen Überraschungsduo Stohl-Modelhammer in einem Lada 1600. Der nur absoluten Insidern bekannte Pater Rupert Jones hatte sich aus dem Automuseum von Lord Montagu of Beaulieu ein Morris Minor 1100 geliehen. Mit diesem Fahrzeug, das einst dem Erzbischof von Canterbury gehörte, hatte der Geistliche seine ersten Wettbewerbe bestritten und wollte mit ihm auch seine Rallye-Karriere beenden. Von Unipart gesponsert, Gottes Segen begleitet, landete das Museumstück relativ weit vorn, um die bei dieser Rallye üblichen Talismänner. So half eine Kokosnuss, die vor Gefahren bei Flussdurchquerung schützen sollte, natürlich nicht. Das wusste auch Dr. Pettel aus Cotra, der seinen Krankenwagen als Rallye-Auto umgebaut hatte. Ich bin schon darauf eingegangen. Immerhin hat er noch seine komplette Infusionsapparatur im Ziel an Bord. Service-Crews, soweit überhaupt vorhanden, kämpften primär mit der Technik ihrer eigenen Transportmittel. Toyota hat außer einem aus Köln eingeflogenen Landcruiser noch einheimische Fahrzeuge aufgehoben. Die entpuppten sich als Überreste der Kolonialzeit und leisteten lächerliche 25 PS. Höchstens im Stadtverkehr eigentlich brauchbar. Opel Service Group B sah die Rallye übrigens nur einmal, nämlich am Ziel. Ihr geliehener Minibus benötigte den Service nämlich selbst. 9 Reifen passen, ein weggeflogenes Rad, völliger Bremsausfall und ein Rahmenbruch, der geschweißt werden muss. Bei meinem Jeep, mit dem ich die Bergrunde erkunden wollte, brach das Chassis komplett auseinander, ergänzte Albert Pfuhl dieses Mechanikerdrama. Gehen wir mal auf unseren FISA-Beobachter, nämlich Huschke von Hanstein, ein. Huschke als FISA-Beobachter und AVD-Präsident war als Ehrengast in Neu-Delhi mit großem Pomp empfangen worden und er wollte unbedingt eine entfernte Nichte in Pune besuchen. Er erwähnte sie in guter Gesellschaft, denn auch Welf, Prinz von Hannover, übrigens ein Cousin von Prinz Charles, weilte dort. Huschke schwang sich auf eine uralte, geliehene Honda und fand in Pune ziemlich lockere Zustände vor, um es mal ganz zartfühlend auszudrücken. Eine Morgenpredigt von Sri Rashni Bhagwan, von mehr als 1000 orangefarben gewandeten Jüngern des erhabenen, gesegneten, liebenswerten, verehrungswürdigsten, gehörten nämlich zur Audienz. Dann hatte der rüstige Ex-Rennfahrer und Porsche-Rennleiter von dem ganzen Ober-Uru-Guru-Geschwafel genug und bestieg dann wieder sein klappriges Zweirad. Bhagwan verschwand natürlich im Fond eines weißen Rolls-Royce. Hier ist eben alles anders, bemerkte Oterdenker Andersen, wenn sie sich für die Heimreise nach Köln ganz vorsichtig einen Stein einwickelte. Der hat mich während der Rallye an der Brust getroffen. Und eigentlich ist das die einzig passende Trophäe von diesem Abenteuer. Deswegen kommt der in meinem Pokalschrank. Tja, liebe Hörer von Radio Oldtimer, seitdem bin ich nur noch einmal auf einer exotischen Rallye gewesen, nämlich auf der Rallye Ägäis in der Türkei. Aber das ist eine völlig andere Geschichte.
Das war der Blick hinter die Kulissen des Motorsports aus der Reihe Jochens Boxengeflüster.